Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich jetzt für völlig irre haltet, lese ich euch einen kurzen Auszug aus einem BWL-Lehrbuch vor. Das ökonomische Prinzip fordert einen effizienten Einsatz von Gütern bzw. Produktionsfaktoren. Das ökonomische Prinzip lässt sich formulieren als Minimalprinzip. Ein Ziel mit minimalem Aufwand erreichen oder Maximalprinzip, aus gegebenen Einsatzfaktoren möglichst viel herausholen. Warum erzähle ich euch das? Genau daran musste ich denken, als das Match gestern um 17.25 Uhr abgepfiffen wurde. Das Team hat extrem viel investiert, das Spiel bestimmt bis zur 60. Minute und behält am Ende 0 Punkte im Kraichgau. Und mir tut das auch am nächsten Tag noch extrem weh. Jonas, wie geht's dir? Wie sehr hat die gestrige Niederlage deinen Samstagabend eigentlich verhagelt?
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ja, um ganz transparent zu sein, wir sind jetzt an einem anderen Tag heute mal mit der Aufnahme. Wir sind tatsächlich Sonntag, 10.45 Uhr, also direkt am Tag drauf, nach dem Dortmund-Spiel. Und man muss schon sagen, also wie man dieses Spiel noch aus der Hand geben kann, gegen so ein unfassbar schlechtes Borussia Dortmund, ist fast schon eine Kunst. Also da muss man wirklich, wir mussten schon wirklich viel tun, um Dortmund auf diese Schiene draufzubringen, dass die dieses Spiel gewinnen wollten oder überhaupt gewinnen konnten. Also da musste wirklich Abdullahu beim 2:1, dann noch das Eigentor und. Da musste schon wirklich einiges schieflaufen, damit du dieses Spiel noch verlieren kannst. Und selbst beim 2:2, als Fabio Silva dann das 2:2 geschossen hat, ja. Selbst da war es eigentlich schon so, dass ich gesagt hätte, wenn du jetzt mit einem Unentschieden rausgehst, ist es auch schon lächerlich und wie eine Niederlage. Und dann verlierst du das Ding auch noch. Also am Ende vom Tag musst du einfach sagen, 6 Gegentore in 2 Spielen, dann verlierst du halt auch eben beide Spiele. Das erste und das zweite Spiel, ganz einfach.
Diesmal haben wir uns wirklich halb selbst eingeschenkt. Und was ich einerseits gut finde, ist, dass die Spieler, zum Beispiel Abdullahu oder auch Lemperle, sehr, sehr enttäuscht waren. Lemperle meinte zum Beispiel, dass es absolut beschissen ist, so ein Spiel verloren zu haben. Auch Abdullahu meinte, dass es sehr bitter ist. Aber was hat Abdullahu noch gesagt? Und das ist ja kein so gutes Zeichen. Zitat: Wir dachten offenbar, dass das Spiel zu Ende ist. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so war oder eher so, wie Ilza formuliert hat, dass man einfach um ein paar Prozentpunkte zurückgeschaltet hat. Okay, aber dass das Spiel so kippt, ne? Ich bin danach noch ein bisschen Auto gefahren, habe SWR1 gehört und auch da meinte der Reporter, ne, der ja keine TSG-Fanbrille auf hat, er kann selber kaum fassen, dass dieses Spiel nach 60 Minuten noch gekippt ist. Weil 2 von den 3 Toren, Jonas, die waren ja auch gar nicht herausgespielt.
Das einzige wirklich gute Tor der Dortmunder war das 2:2. Ja, und selbst das war ja jetzt kein
Vorlage, ne?
Selbst das war ja jetzt kein Tor mit Tiki-Taka-Effekt, sondern es war halt ein langer Ball, glaube ich, von Kobel. Dann eine Weltklasse-Aktion von Gyasi, diese Annahme. Genau. Den macht kaum jemand so. Ein Steilpass und Fabio Silva steht frei vom Tor. Also das war ja auch eher fast ein Kick-and-Rush-Tor. Ne? Das war wirklich schön rausgespielt. Da Props an die an das Tor, da hat man die individuelle Klasse gesehen. Aber ansonsten war das ein absoluter Witz. Eine unfassbar junge Dortmunder Mannschaft ohne wirklichen Plan, die mit 40% Ballbesitz sich da verkauft haben. Aber am Ende vom Tag sitzen wir jetzt hier als Hoffenheim-Podcast und können noch so über die schlechte Leistung der Dortmunder reden. Wir waren offensichtlich noch schlechter, weil wir stehen da mit 0 Punkten und haben gegen diese gelbe Gurkentruppe, die gar keinen Sieg wollte, es geschafft zu verlieren. Und das regt mich schon massiv auf. Und du hast ja auch gesagt, man hatte auch als Zuschauer dieses Gefühl, das Spiel sei durch. Und eine Szene, also ich muss wirklich sagen, Dagim hat wirklich kein schlechtes Spiel gemacht. Er war sehr, sehr fleißig, er war auch defensiv mit dabei, er war an sehr, sehr vielen Offensivaktionen beteiligt, keine Frage. Aber wie oft der letzte Pass von Dagim nicht kam. Und da sage ich jetzt ganz bewusst eine Szene, es stand 2-0 und Dagim stand wirklich frei vorm Tor und ich glaube, lass mich nicht lügen, Lemperle läuft mit und der letzte Ball ins Zentrum wird so dermaßen schlampig gespielt und da gab es viele Bälle von Dagim. Also die Situation von Dagim, die mir eigentlich immer am besten im Kopf bleibt, weil die gab es 3, 4, 5 Mal in dem Spiel, was eigentlich nur zeigt, wie oft er tatsächlich am Ball war, aber er läuft auf außen durch, hebt gefühlt sein Kopf 0,0, weil sonst würde er sehen, dass maximal ein Spieler von uns hinten am zweiten Pfosten lauert und er spielt ihn mit 5 km/h flach ins Zentrum, wo Antonin einfach unbedrängt klären kann. Also ein bisschen Spielintelligenz in dem Beispiel. Stell dir mal vor, ein Kramaric ist da auf außen durch, der hebt seinen Kopf, schlägt vielleicht zu viele Haken, aber haut ihn nicht einfach blind ins Zentrum. Und das ist so dieses Ding, beim 2-0 hat sich dann jeder gedacht, ah ja, ist ja jetzt egal, hat halt Dagim den einen Pass verhunzt. Aber kommt dieser Pass an und der Pass muss ankommen, steht's halt eben 3-0 und das Ding ist durch. Und das sind genau diese Dinge, wo du dann eben nicht konsequent genug bist, weil du dachtest, das Spiel ist durch. Und so kippt das ganze Ding dann halt. Auf was für eine Art und Weise das halt kippt, das ist natürlich unfassbar, dass dann am Ende auch noch dieses Eigentor passiert und sowas. Also da kann man sich wirklich einfach nur aufregen, aufgrund auch noch meiner persönlichen Antipathie gegen Borussia Dortmund. Es regt mich wirklich wahnsinnig auf. Aber da muss man sich an die eigene Nase fassen. Du hast dieses Spiel dominiert. Du hast am Ende gegen Köln 60% Ballbesitz, du hast gegen Dortmund 60% Ballbesitz und schaffst es mit 120% Ballbesitz gegen eben 80% Ballbesitz 6 Gegentore zu kriegen und nur 4 zu schießen. Das ist auch mal eine Kunst.
Ja, und es war dann natürlich auch hintenrum so ein bisschen Festival der Scheiße. Also, ich beschreibe jetzt eher Gefühle als das, was man wirklich ganz klar sehen kann. Aber mein Gefühl war, bis zur 61. war Dortmund tot. Und dann kommt diese Schlampigkeit von uns. Wimmer wird vermeintlich gefoult. Ich sehe das anders als Ilze. Aus meiner Sicht war das kein klares Foul. Dann kommt die Schlampigkeit von Abdullahu. Und dann spürt Dortmund, da geht noch was. Ohne dass sie dann wirklich krass performt hätten. Aber sie haben es einfach mal probiert und dann kommt natürlich noch Scheiße dazu. Was meine ich damit, ne? Dass Fabio Silva den dann mit links macht, aus dem Winkel, ne? Silva ist Rechtsfuß, dass Guirassy diese Ballannahme gelingt. Klar ist Guirassy ein Top-Spieler, aber das würde ich den jetzt gerne nochmal machen sehen. Und dann natürlich die Grätsche von Haidari, ne? Kein Vorwurf an ihn, aber wenn er sich das selber nochmal anguckt, wird er merken, warum grätsche ich da eigentlich so, ne? Der Rotz hat quasi alles andere gedeckt, die Grätsche war nicht nötig, aber klar, in dem Tempo drin kann man verstehen, dass er die setzt, aber damit meine ich, letztlich hat Dortmund dann doch eben diese 2,0, glaube ich, X-Goals, aber eben dank ganz freundlicher Mithilfe von uns selbst.
Ja, logisch, ne? Weil am Ende stand ja Guirassy auch frei vorm Tor. Das ist ja dann auch eben fast eine hundertprozentige. Ist ja dann auch logisch, aber die Frage ist ja, wie entstehen diese Chancen, ne?
Ja.
Und es war ja eigentlich gegen Köln das gleiche Spiel, ne? Also wir hatten auch mehr Ballbesitz. Dann gut, diese eine Szene, die lasse ich mir noch gefallen von El Mala, auch wenn ich sage, wenn du weißt, dass El Mala immer auf den rechten Fuß zieht, dann darfst du als Haidari ihm eigentlich die rechte Seite bei dem Abschluss nicht anbieten, sondern musst ihn nach außen drängen, irgendwie, dass er irgendwie gezwungen ist, mit dem linken abzuschließen. Sollte man eigentlich wissen, wenn es gegen El Mala ist, trotzdem sei es drum. El Mala ist einfach wirklich ein Top-Spieler. Aber dass dann zweimal Dadalinga ein Tor schießt, beim 3-2 von Köln, ich habe da mal auf Pause gedrückt, wo dann der Ball durch sehr unglückliche Umstände dann plötzlich doch vor den Fuß von Dalinga springt. Ich glaube, Mörstedt hat ihn aus Versehen dahin gestolpert. Da sind, glaube ich, 7 blaue Spieler im eigenen Strafraum gegen 2 oder 3 Kölner. Und der Ball springt trotzdem vor Dalingas Füße und er macht ihn rein. Und das gleiche Spiel ja auch beim zweiten Tor von Köln, da sehen wir ja auch nicht gut aus. Ne, dieser Pass da in den Rückraum, das ist ja eigentlich auch immer das gleiche Spiel. Also am Ende ist es wirklich die Frage, ich weiß es nicht. Du hast wahnsinnig viel Ballbesitz, wir stehen verhältnismäßig auch
sehr, sehr hoch. Und ich finde es grundsätzlich auch, fand es die ersten 60 Minuten sehr, sehr mutig, so hoch zu stehen. Und das natürlich mit Haidari und mit Kabak, auch sehr körperliche Spieler, die das dir dann auch hochstehen können und trotzdem zweikampfstark sind. Aber wir sind einfach wahnsinnig konteranfällig. Also es reicht eigentlich, das hast du sowohl gegen Köln als auch gegen Dortmund jetzt gesehen, ein guter Pass, ein guter Steilpass und wir sind komplett aus dem Spiel rausgenommen. Und dann hagelt es halt, wenn da so Top-Spieler kommen wie Gerassi oder Elmala.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem des Ansatzes von Ilzer, der eben, glaube ich, so mutig spielen lassen möchte. Aber man muss einfach mal, wenn man ganz konkret auf die Situation dieses Spiels guckt, sagen, dass Dortmund überhaupt noch ins Spiel kommen kann, ist ja vielleicht das Problem. Du hast die Situation beschrieben, ne, wo Dagim so frei ist, querlegen kann auf Loschek in der 60. Davor läuft ja auch Lemperle frei vors Tor. Kabak hat eine gute Kopfballchance. Also da waren wirklich Chancen da. Und Dortmund hat, ja, also manchmal dachte ich bei Dortmund komisch, dass es nicht Werder Bremen ist. Also so vom ganzen Auftritt her auch, wie tief sie teilweise standen, wie wenig sie uns ärgern konnten mit Pressing und so weiter. Und dann dachte ich wirklich, ne, also Kovacs Dortmund ist am Ende und dann gewinnen sie dieses Spiel. Und ich glaube, dass sie das selber nicht wirklich erklären können, wie sie dieses Spiel gewinnen. Weil selbst wenn man jetzt einfach sagt, okay, es waren gute 30 Minuten. Normalerweise solltest du mit guten 30 Minuten kein Fußballspiel gewinnen können. Auch wenn man sieht, ne, sind wir mal ganz ehrlich, natürlich ist Dortmund uns überlegen. Aber die Mannschaft, die da gespielt hat, ne, gerade dann noch mit der frühen Verletzung, glaube ich, von war's Gadou oder Mané?
Ich glaube, es war Mané.
Also ohne Schlotterbeck und so weiter, das ist in der Aufstellung kein glasklares Champions League Team gewesen. Ne? Die waren auch selber zu anfällig. Ne, Kreuzbandriss also noch mit von, wie heißt er denn? Der auch extrem weh tut. Also, und auch die Einwechselspieler haben jetzt nicht wirklich, aber ja. Ich glaube, man muss zwei Sachen trennen. Das erste natürlich, man kann ein Spiel knapp gegen Dortmund verlieren als TSG Hoffenheim. Aber nach diesem Spielverlauf tut es einfach extrem weh.
Ja. Es ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft, gerade auch, weil wir über die, natürlich auch in der Vorberichterstattung der Saison darüber geredet haben, wie gut es eigentlich für uns läuft und dass eigentlich fast alles perfekt läuft und dann behältst du auch noch Aslani und du hast wirklich eine wahnsinnig tatkräftige Elf. Klar, zur Wahrheit gehört dazu, jetzt die ersten zwei Spiele oder mit dem ersten Spiel, Lemperle war im ersten Spiel verletzt, einfach ein wahnsinnig wichtiger Mann, hat jetzt wieder gut gespielt, war einer der auffälligsten offensiv gegen Dortmund.
Stimmt, Lemperle ein echter Lichtblick, ne? Kramaric hat auch letzte Woche noch, hat es auch noch nicht gereicht für viel Einsatzzeit bei Aslani.
Aslani auch ja auch noch verletzt, ja. Obwohl du mit Aslani ja eigentlich nur so halb planen kannst. Aslani ist ja quasi unser Goodie. Theoretisch steht diese Elf auf dem Platz, die so geplant wurde, genau. Weil Aslani wäre ja eigentlich gedanklich weg gewesen.
Genau.
Ne? Aber trotzdem, du hast langfristig einen Aslani und ich muss jetzt doch mal wirklich sagen, sagen wir es mal so, wenn du überlegst, dass Loschek wahrscheinlich diese Stürmerrolle versprochen wurde, dann bleibt Aslani und jetzt geht es für Loschek darum, in den ersten Spielen Punkte zu sammeln, beziehungsweise Argumente dafür zu sammeln, damit Aslani vielleicht, sobald er wieder geradeaus laufen kann, nicht direkt wieder seine Position bekommt, da sammelt Loschek keine Argumente. Also ich fand Loschek gegen Dortmund einen der schwächsten offensiv. Ich habe mich manchmal tatsächlich sogar gefragt, wo er ist, weil alle anderen waren oft am Ball. Lemperle war oft am Ball, Dagim war oft am Ball, Wimmer hat gute Aktionen gezeigt. Loschek war eigentlich gefühlt nie am Ball, bis auf der eine Kopfball, den er da zufällig aufs Tor gebracht hat. Und auch im ersten Spiel war Loschek einer der Schwächsten. Du schießt 4 Tore und Loschek ist gefühlt an keinem einzigen beteiligt als Stoßstürmer. Und da muss ich sagen, das ist zu wenig für einen, ich weiß nicht, was für einen Marktwert er mittlerweile hat, wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber für einen Mann, der mal irgendwie einen 18 Millionen Marktwert hatte, das ist zu wenig.
Ja, ist sicherlich ein Punkt, den man herausarbeiten kann. Das Problem ist ja aber eigentlich größer. Natürlich kann ein Stürmer mal eher blass bleiben, Aber in diesem Spiel war eben so viel Potenzial für einen Dreier, dass man dann auch sagen kann, ja gut, pff, die anderen Offensiven haben da ja Wirbel gemacht und sich genug herausgearbeitet. Ja, umso länger ich drüber nachdenke, umso mehr hat man das Gefühl bei diesem Spielverlauf, das ist eigentlich was einer, wie soll ich sagen, erfahrenen Mannschaft nicht passieren kann. Jetzt war die Startelf oder die Mannschaft ja gar nicht so jung. Glaubst du, man kann das als Erklärungsansatz gelten lassen oder ist es viel zu kurz gegriffen zu sagen, okay, man war da, wie Abdullahu ja selber auch angedeutet hat, sich irgendwie zu sicher und hat das Spiel dann noch aus der Hand gegeben? Oder ist es viel zu kurz gegriffen zu sagen, okay, man war da, sich irgendwie zu sicher und hat das Spiel dann noch aus der Hand gegeben?
Lass ich nicht gelten, weil die Mannschaft von Dortmund ist viel, viel jünger und viel, viel unerfahrener.
Ist ein Punkt, ja. Ist ein Punkt,
die Mannschaft von Dortmund ist, was das angeht, eigentlich ein Witz. Wie viele 18-, 19-Jährige da rumlaufen mittlerweile und auch sonst kaum Spieler, die ich jetzt in die Kategorie Weltklasse auch nur ansatzweise zählen würde. Also ich muss wirklich sagen, das ist von den Namen her und von dem, was bis jetzt erreicht wurde, von Marktwerten und so weiter, fast die beste Hoffenheimer Mannschaft aller Zeiten gegen eine der schwächsten Dortmunder Mannschaften, zumindest der letzten 15 Jahre. Also wenn du dir mal den Namen anguckst. Gibt ja auch wirklich viele, wir haben ja auch schon darüber geredet, die sagen, dass Dortmund also absolut auch kein Favorit auf den Vizemeister ist, dass der Kader von Leipzig beispielsweise oder von Stuttgart deutlich, deutlich stärker ist, sehe ich tatsächlich auch so. Jetzt ist ein Schlotterbeck noch verletzt, dann solltest du eigentlich meinen, da fehlt jegliche Führung. Und es war ja auch so. Also die Elf hat ja auch nicht viel auf den Platz gebracht, deswegen lasse ich diese Ausrede tatsächlich überhaupt nicht zählen. Sondern wir haben zahlreiche erfahrene Spieler auf dem Platz gehabt. Wir hatten mit Baumann jemanden, mit Zufall. Kabak ist auch schon jemand, der international sehr, sehr erfahren ist. Loschek theoretisch auch wenn er noch sehr, sehr jung ist. Deswegen, das lasse ich überhaupt nicht zählen. Abdullahu und Bucher sind jetzt auch nicht in ihrer ersten Saison bei uns, sondern die haben auch schon ein Jahr bei uns gespielt. Das lasse ich tatsächlich gar nicht gelten.
Ja. Ist, glaube ich, nur was ich viele gedacht haben, so bei der TSG 11. Aber ja, es ist ein sehr gutes Gegenargument, auf die Mannschaftsstruktur von Dortmund hinzuweisen, die ja also auch keine so krassen Säulen hat, außer vielleicht, was weiß ich, Gyökeres, Anton Kobel oder so. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, ich sag's direkt dazu, es ist eher Stilkritik und es ist wirklich eine Kleinigkeit. Aber jetzt nach den ersten beiden Spielen, und ich dachte bei beiden Spielen, gerade jetzt bei dem, okay, krass, wir haben auch eine ziemlich gute Bank. Und gerade gemessen daran fand ich, dass Ilzer und sein Trainerteam ziemlich, ziemlich spät wechseln. Dass man da gerne noch aus meiner Sicht früher Impulse geben kann, wenn man solche Spieler auf der Bank hat. Und wir haben es ja in der Vorbereitung gesehen, Jonas, du hast es, glaube ich, selber erwähnt. Über Kramaric braucht man nicht reden. Aber ein Conte, ein Dekat und ein Mörstedt haben in der Vorbereitung extrem viel gespielt. Da war direkt klar, okay, die sollen eine wichtige Rolle spielen. Ein Bernardo übrigens auch noch auf der Bank, ein Lenz, der gar nicht eingesetzt wurde. Und dann kriegt so ein Dekat 10 Minuten, ein Mörstedt 6 Minuten und ein Kramaric, okay, immerhin 17. Aber wenn das Spiel so in der 60. kippt, weiß ich nicht. Plus, Lemperle muss in der 83. runter mit einem Krampf. Aus meiner Sicht Überlastung, zu viel angelaufen. Auch das muss doch nicht sein, wenn ich so eine gute Bank habe. Bin ich da zu kleinkariert oder findest du es eigentlich gut, dass Ilzer so lange an seiner Startelf festhält?
Ah, das ist immer so ein super schwieriges Thema. Also grundsätzlich gegen Köln hat er ja früh gewechselt. Da hat er in der 53. Minute bereits einen Doppelwechsel gemacht, hat Mörstedt gebracht, hat Ranac gebracht. Das war jetzt dann eigentlich nur das Dortmund-Spiel, wo eben so spät gewechselt wurde. Und grundsätzlich kann ich das schon verstehen. Also, ne, du bist ja so lange quasi dominant und hast das Gefühl, du hast alles in der Hand. Und wenn er dann erst in der 73. wechselt und wir gewinnen das Spiel 2-0, dann hinterfragt es wirklich niemand. Also man hatte ja auch nicht das Gefühl, als bräuchte die Mannschaft jetzt neue Impulse. Eigentlich erst dann, als die zwei Tore kamen, und dann wurde ja auch relativ schnell gewechselt. Aber dann war es halt zu spät. Also die Tore kamen einfach viel zu schnell. Ne? Und jetzt zu sagen, irgendwie, okay, wechselst du vorher schon, also als es noch 2-0 steht, dann passiert es gar nicht erst. Das ist halt, so kann man nicht anfangen. Ne?
Ja, ja, ja.
Also ich kann es grundsätzlich verstehen. Klar, in Loschek hättest du auch früher schon rausnehmen können, ja, aufgrund dessen, dass er eben einfach so schwach war. Aber man denkt sich natürlich auch, okay, wir haben das Ganze so im Griff, vielleicht macht Loschek da vorne auch noch eins und vielleicht hat er auch gedacht, okay, Kramaric kann gar nicht länger als 20 Minuten und so weiter. Das können alles so Gründe sein. Ja, also so kannst du eigentlich gar nicht anfangen. Eine Sache ist mir nur besonders wichtig. Thema Kommentarspalten auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer ihr so rumlungert. Ich lese mir das meistens dann mal auf Instagram durch. Zwei Punkte. Punkt 1. Wie kann es zur Hölle sein, dass nach dem Spiel gegen Köln die Top 20 Kommentare, also ich habe das wirklich 20 Mal gelesen, auch mehrfach geliked, gegen Max Mørstedt sind. Weil der Junge eben einmal vorm Tor stand und sich dann eben in seinem jungen Alter, wenn ein Kramaric nicht auf dem Blatt steht, die Eier hat und den Ball nimmt und den Elfmeter tatsächlich gar nicht schlecht schießt. Natürlich, hier, er hat versucht, den Torwart auszugucken, hat aber halt überhaupt nicht geklappt. Es war von Anfang an klar, wo Mørstedt hinschießt, obwohl sich eigentlich Schwäbe früh bewegt hat. Das heißt, ein Top-Top-Top-Mann wie Kramaric, der eben seit Elfmeter schon seit 20 Jahren schießt, der verlädt hier Schwäbe ganz, ganz einfach. Aber Mørstedt ist ein junger Kerl und der Elfmeter war grundsätzlich gut geschossen. Wie kann dann auf Instagram die Welt quasi über ihm einbrechen? Das kann ich einfach nicht verstehen. Wer euch da ins Gehirn geschissen hat, da auf den jungen Kerl so zu gehen wegen dem verschossenen Elfmeter. Und Punkt 2, jetzt nach dem Dortmund-Spiel. Das finde ich wirklich höchstgradig peinlich. Und da gehe ich auch jeden wirklich persönlich an, der sowas schreibt. Wer hat euch da wirklich ins Gehirn geschissen? Oder seid ihr des Wahnsinns, gegen Chris Ilzer Kommentare zu verfassen? Nach einem Jahr, wo er die zweitbeste Saison aller Zeiten spielt von uns, eine super Vorbereitung, den Kader auf Vordermann bringt und dann verlieren wir 2 Spiele und dann heißt es hier von wegen danke Chris Ilzer, vercoacht oder was weiß ich, Chris Ilzer soll wegkommen. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Und es ist wahrscheinlich auch wieder so, die Kommentare, die springen einem ins Gesicht. 99% unserer Fans sind vernünftig, aber diese Kommentare, die springen einem halt so dermaßen ins Gesicht, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich müsste mich dazu äußern.
Ja, ich glaube, viele sind da sehr getrieben von ihrer ersten Emotion. Das kann man ja auch ein bisschen verstehen. Erklärt vielleicht auch, warum wir nie unmittelbar nach einem Spiel eine Podcast-Folge aufnehmen. Ne? Also da sind sicherlich auch Aussagen dabei, die wir so ungern veröffentlichen würden. Aber manche Sachen sind halt wirklich so gottlos dumm. Ne? Auch so, einfach weil es völlig faktenfrei ist. Ne? Da wurde dann doch vor ein paar Tagen die Leihe von Alessandro Vogt verkündet. Ne? Finde ich alles richtig gemacht und ich lese dann wirklich mehrere Kommentare von Leuten mit irgendwie TSG im Namen oder mit TSG-Profilbild, die schreiben, man hätte lieber Mørstedt verleihen sollen. Es gibt dafür nicht mal irgendeinen Anhaltspunkt. Ne? Also ein Alessandro Vogt hat keine Sekunde bewiesen, dass er Bundesliga-Niveau hat. Vielleicht hat er das. Aber das Trainerteam hat sich offensichtlich gemeinsam entschieden, Vogt ist der Schwächste in der Nahrungskette. Hinter Mørstedt. So. Und dann solche Kommentare. Was denkt man sich dabei? Wahrscheinlich nicht viel. Und man darf's. Also, zwei Sachen darf man vielleicht nicht vergessen. Das erste, Max Mørstedt ist ein optimal ausgebildeter Spieler. Ne, der ist 20. Es war von frühester Kindheit an klar, dass der auf dem Weg Richtung Bundesliga ist. Der hat schon U16 gespielt. Ne? 2015 dann in der KSC-Jugend und so weiter, auch die Bayern, auch bei den Bayern hat er ein Jahr gespielt, so. Jetzt fragt man sich, wie kann das dann trotzdem passieren, dass er der 100%ige vergibt und einen Elfmeter vergibt? Ist doch ganz einfach, ne? Das hat auch, also, das Ganze hat ja auch viel mit Kopf zu tun, ne? Du brauchst eine gewisse Abgeklärtheit, du brauchst Ruhe, du brauchst Erfahrung, um dann eben vor 30.000 in so einer Arena da entspannt den Ball reinzuschieben. Und das braucht ein bisschen Zeit. Und der Junge ist 2006 geboren. Und dementsprechend sollte man gerade, wenn man solche Kommentare verfasst, und das kann ja auch alles, denkt doch daran vielleicht auch mal, Mörstedt selber lesen. Ein bisschen 3 Sekunden nachdenken, bevor man es abschickt. Man kann sich natürlich aufregen. Ne? Auch unsere Reaktion beim verschossenen Elfmeter war natürlich erstmal, was eine Scheiße, wie kann das denn passieren? Und dann kann man aber ja mal 3 Sekunden drüber nachdenken, dass auch ein Andrej Kramaric, auch ein Sead Salihovic schon viele Elfmeter verschossen hat. Und manche auch ja, relativ unglücklich flach in die Mitte mit 17 km/h.
Eben, das ist ein Elfmeter. Worüber reden wir hier? Lionel Messi hat bei der WM die ersten 2 Elfmeter verschossen. Und zwar ja, wie schlecht.
Ja, ja.
Also, und da hat auch niemand gesagt, Messi soll jetzt auf die Bank. Ne? Also, ja, egal wer jetzt euer Goat ist, egal ob Cristiano Ronaldo oder Messi, auch Ronaldo hat schon erbärmlich Elfmeter verschossen oder vorm Tor Dinger liegen lassen. Also worüber reden wir hier bitte? Das ist ja wirklich ein Wahnsinn.
Ja,
ne? Also ja, vollkommen richtig auf den Punkt gebracht. Es ist einfach nochmal ein Unterschied, ob ich vorm Fernseher sitze und dann kurz einmal fluche oder ob ich dann noch die Dreistheit besitze, mein Handy rauszuholen und dann auch noch mit meinem Echtnamen ein Kommentar verfasse gegen einen Spieler oder gegen einen Trainer, der eigentlich auch schon sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Und ja, also allein so Kommentare wie hier, danke Ilza und sowas. Also da wirklich, da rollt es mir die Zehennägel hoch, wie man so blöd sein kann.
Ja, aber ich glaube, es zeigt einfach nur, dass da sehr, sehr viele Emotionen im Spiel sind bei so einem Sportereignis. Und ich denke oder hoffe, dass die Leute das am nächsten Tag auch etwas anders sehen würden. Weiß ich natürlich nicht, kann ich mir aber vorstellen, was ich in dem Zusammenhang erwähnen will, weil ich es einfach sehr schön fand. Und ich glaube, da kann sich jeder eine Scheibe abschneiden, weil es auch so ein bisschen so dieser Emotionalität widerspricht. Mio Backhaus hat doch letzte Woche oder vorletzte Woche vielleicht sogar einen ziemlich schweren Patzer sich geleistet. Ne? Und ist ja jetzt neu beim SC Freiburg. Und wie war die Reaktion der Freiburg-Fans? Ich glaube, 2 Minuten nach dem Patzer. Es gab Mio Backhaus-Sprechchöre.
Ja, schön.
Und ich weiß, da muss man sich erstmal kurz überwinden, weil die Emotion geht natürlich in die komplett gegenteilige Richtung, aber genau das ist das, was, glaube ich, dann die Kraft und Macht der Fans ausmacht. Da kann man jemandem dann eben Stärke geben, statt ihm irgendwie in den Rücken zu fallen. Und ich sage mal so, bei Freiburg läuft es nicht schlecht gerade.
Ja, das macht was mit Menschen. Ob du das Gefühl hast, du dürftest Fehler machen oder ob du das Gefühl hast, du schießt 10 Elfmeter rein und das ist selbstverständlich, aber wenn du einen verschießt, bist du wieder das Arschloch vom Dienst. Das macht was mit dir, ne? Also deswegen einfach nur, ich glaube, wir können das Thema jetzt auch abschließen, weil wie gesagt, 99% der Leute holen wir hier gerade völlig ab und die denken sich genau das Gleiche und denken sich, worüber reden wir hier gerade. Aber eben diese 1%, die dann eben dann in diesen Kommentarspalten so präsent sind und die Leute, die wahrscheinlich auch nur kommentieren, wenn es was Negatives gibt. Nach einem 3-0-Sieg wird da wahrscheinlich nichts geschrieben. Aber wenn dann mal was schief läuft, dann sind wir sofort dabei. Und ja, deswegen ganz kurz mal das noch, weil es mich wirklich sehr, sehr getriggert hat. Und David, wir sind ja hier auch gerade negativ. Wir sitzen ja auch nicht da und denken, oh super, wir haben 0 Punkte nach 2 Spielen. Aber deswegen schicken wir ja nicht direkt den Trainer weg oder jagen Spieler zum Teufel. Also, ne, das ist ja schon nochmal ein Unterschied.
Ja, absolut, absolut. Ja, gut, lass uns vielleicht gleich noch ganz, ganz kurz über das Spiel am Wochenende sprechen. Wieder ein Kracher. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz was Positives erwähnen, was jetzt für mich so mehr oder weniger aus dem Nichts kam, einfach wegen des Timings. Die TSG Hoffenheim hat veröffentlicht, dass die Young Boys beim Block P Pavel Kadarzabek verewigt haben. Und zwar mit einem Graffiti und einer Abbildung, eigentlich so ein bisschen vergleichbar wie bei dem, was Oliver Baumann schon gewidmet wurde und was Andrej Kramaric schon gewidmet wurde. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Zeichen jetzt. Ich weiß gar nicht genau, wer das initiiert hat, ob das erstmal die Young Boys waren, die auf die TSG zugegangen ist oder andersrum. Aber auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte und gibt dem Stadion natürlich auch richtig Seele, wenn man da wirklich so die großen Vereinslegenden verewigt. Und das wurde, glaube ich, unmittelbar vor Anpfiff veröffentlicht. Kann man auch nochmal gucken. Auf Instagram gibt es dazu einen Beitrag, wo man das Ganze ganz schön sieht. Und ich glaube, man kann es eben quasi auch von der Süd aus sehen, meine ich zumindest.
Ja, wie gesagt, da gibt es keine zwei Meinungen, dass er das verdient hätte und dass es eine sehr, sehr coole Aktion ist.
Ganz genau. Jonas, dann noch ganz kurz über den VfB Stuttgart. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass der VfB ja als einer der Top-Favoriten auf die Vizemeisterschaft gilt. Argument ist oft, die Mannschaft ist ja zusammengeblieben. Und jetzt war der Saisonstart ja auch ganz ordentlich. Gutes Spiel gegen Bayern, ja.
Das musste immer ausklammern.
Musste vielleicht wirklich ausklammern. Da dachten sich auch einige Fußballbeobachter, die Teams sind vielleicht näher aneinander. Aber dann jetzt das dominante 4:1 gegen Köln. Und ich muss wirklich sagen, haltet mich gerne für ahnungslos, wenn ich den VfB-Kader angucke und denke mir jetzt vor allem vielleicht noch einen Bredlo weg, muss ich sagen, erkenne ich da jetzt definitiv keine schwächere Mannschaft als die, die ich da von Dortmund gestern gesehen habe. Oder wie siehst du es?
Nee, das nicht. Aber ich denke mir bei beiden Mannschaften nicht, dass das eine Champions-League-Mannschaft ist. Mhm. Also damit meine ich, ich denke mir bei beiden Mannschaften nicht, wie man das schon die Jahre vorher gedacht hat. Leipzig hatte schon oft so Kader, Leverkusen hatte schon oft so Kader. Auch Dortmund hatte eigentlich viele Jahre immer einen Kader mit Weltklasse-Spielern gespickt. Und ich erkenne sowohl beim VfB als auch bei Dortmund absolut keinen Kader, der es auch nur ansatzweise weit in der Champions League bringen könnte. Das meine ich damit. Und ja, ich finde ja, einfach die Kluft, was ja eigentlich gut für uns ist, wenn wir quasi einfach so weit wie möglich kommen wollen, tabellarisch, und wir wissen, okay, an Bayern, dagegen ist kein Kraut gewachsen, dann ist es ja eigentlich gut für uns, wenn die anderen Mannschaften ein bisschen abstinken. Aber die Kluft zwischen dem Bayern-Kader und allen anderen Kadern in der Bundesliga ist einfach abnormal geworden. Also, wenn wir darüber reden, dass ein Kader mit jetzt einem Prömel als Stammspieler, der bei uns letztes Jahr nur Ergänzungsspieler war, oder halt, ne, du weißt, was ich meine, wenn das der Kader eines Vizemeisters sein soll, hinter Bayern, dann wissen wir aber auch, was abgeht. Und zwar, dass Bayern spätestens am 25. Spieltag Meister ist.
Ja, zumindest deutet das ein oder andere aktuell definitiv darauf hin. Ne? Wir dürfen vielleicht nicht ignorieren, dass Schalke gestern in Bayern ein 0:0 abgetrotzt hat. Ja, vielleicht auch ein bisschen arrogant, weil man da schon ein paar Spieler geschont hat. Allerdings, ja, das, was du gesagt hast, habe ich gerade auch gedacht, Jonas, ne? Prömel jetzt absoluter Stammspieler bei Stuttgart. Ne? Bei uns hat er das nicht geschafft, außer mal für ein, zwei Spielchen. Dafür sitzt jetzt ein Karasor komplett draußen. Auf der anderen Seite, ne, könnte man natürlich auch sagen, dass so ein Demirovic, der letzte Saison, glaube ich, richtig gut performt hat, ich glaube, in jedem zweiten Spiel getroffen hat, irgendwie so, ich glaube, 27 Einsätze, 13 Tore, das war so die Größenordnung, sitzt jetzt einfach draußen, kommt in der 70. rein. Aber ja, ich glaube, das ist...
Gut, du hast halt auch, du hast halt auch richtig viel Geld ausgegeben für Pacinovic, ne?
Ja, okay, ist ein Punkt. Das darf man auch nicht vergessen, den jetzt direkt zu benchen, wäre wahrscheinlich auch irre. Ich glaube, 17, 18 Millionen hat der VfL Wolfsburg bekommen. Aber ja, ich glaube, wenn man jetzt nur auf den Kader guckt, ist das tendenziell eine vergleichbare Liga wie unser Kader, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da jetzt nicht das Potenzial, dass die von den Einzelspielern deutlich besser sind. Die waren einfach in den letzten Jahren dann natürlich auch mitunter durch Sebastian Hoeneß dann halt nochmal diesen Tick mehr schon miteinander verbunden. Das, was wir ja eigentlich mit Ilzer dann in den kommenden Jahren vielleicht anstreben, das hat der Hoeneß halt schon geschafft mit seinem Kader. Und deswegen haben die auch dann einfach gegen Mannschaften gewonnen, obwohl sie kadertechnisch vielleicht gar nicht so viel besser gewesen wären. Ne? Das ist einfach, man hat das Gefühl, da ist was sehr, sehr Großes entstanden einfach.
Ja, ja, und das ist natürlich so der kleine Vorteil des VfB Stuttgart. Die kennen sich untereinander besser. Die Mannschaft ist sicherlich etwas besser eingespielt als unsere. Gleichzeitig, was mir aufgefallen ist, jetzt in beiden Spielen, natürlich sowohl gegen die Bayern, aber auch jetzt gegen Köln, der VfB hat wirklich viele Chancen zugelassen. Die Gegner hatten extrem hohe X-Goal-Werte und weiß nicht, ob das jetzt schon Muster ist und dass man das an den zwei Spieltagen so ableiten kann, aber grundsätzlich ist es ja schon eine Mannschaft, gegen die wir uns eher leicht tun, weil der VfB, der wird jetzt nicht mauern, der wird uns schon Räume anbieten. Und die Frage ist eben, ich sage jetzt doch nochmal dieses Wort, wie erwachsen wir mit dem Spielverlauf letztlich umgehen. Wir haben jetzt zweimal geführt, zweimal verloren und wenn uns das jetzt keinen großen Knick versetzt, was es nicht sollte, dann ist das doch ein relativ offenes Spiel.
Ja, obwohl man sagen muss, dass unsere Bilanz gegen den VfB Stuttgart jetzt auch nicht so bombastisch ist. Also alleine die letzten vier Spiele, also sowohl beide Spiele in der letzten Saison als auch beide Spiele in der vorletzten Saison, gingen unentschieden aus. Ne? Immer. Die letzten vier Spiele. Und davor gab es eine Niederlage, davor gab es mal einen Sieg, davor wieder zwei Unentschieden. Also es ist wirklich immer ein Spiel auf Augenhöhe. Und ja, ich weiß es nicht, ob du am Ende, das Blöde ist halt, wenn du am Ende jetzt gegen den VfB Stuttgart, egal ob es daheim ist oder nicht, unentschieden spielst und dich teuer verkaufst, dann musst du natürlich sagen, dass das ein Erfolg ist. Ne? Weil der VfB Stuttgart ist einfach von seinem Selbstverständnis in der letzten Jahre ein Champions-League-Anwärter, beziehungsweise eine Champions-League-Mannschaft. Aber dennoch würdest du dann einfach aufgrund der verpatzten Anfangsphase nach drei Spielen mit einem Punkt dastehen. Und das ist halt schon was momentumtechnisch dich in der Saison schon ganz anders reinbringen kann. Ne? Wenn du dann einfach mal merkst, okay, du stehst jetzt einfach auf Tabellenplatz 16. Nur Borussia Mönchengladbach ist schlechter. Und wenn der HSV heute einen Punkt holt oder einfach nicht so abgeschossen wird wie wir mit 6 Gegentoren, dann sind wir sogar auf Platz 17 nach zwei Spielen.
Genau. Also ich halte auch hier wieder nichts von Social-Media-Kommentaren wie diese Saison wird ganz, ganz schwer oder Abstiegskampf, wir kommen, völliger Unsinn.
Genau, ich habe einmal gelesen, wir sind jetzt im Abstiegskampf. Also bitte, nach zwei Spielen sind wir im Abstiegskampf oder was?
Das ist
also
Quatsch, das ist kompletter Quatsch. Man muss aber trotzdem auch sagen, Jonas, du hast es angedeutet, wir hinken jetzt hinter unseren eigenen Erwartungen hinterher. Mit unserem Kader, mit unserem Selbstverständnis, mit dem, was wir investiert haben, musst du nach diesen zwei Spielen eigentlich, sagen wir mal, bei 3 Punkten stehen. Das heißt, wenn die Mannschaft um Europa mitspielen will, und das wird sie, ich bin mir ganz sicher, dass man intern dieses Ziel hat, wieder nach Europa zu kommen, egal jetzt, ob Euroleague, Conference League, was auch immer, dann ist so ein Start natürlich schlecht, aber was hat das jetzt direkt mit dem Abstiegskampf zu tun? Ne? Man darf natürlich nicht vergessen, und deswegen sind die nächsten zwei Spiele so wichtig. Das kann eine Mannschaft schon runterziehen, wenn Spiele, vor allem, wenn man so viel Aufwand reingesteckt hat, dann am Ende verloren gehen. Und deswegen hoffe ich, dass gerade das so ein Ausrutscher war. Ne? Ne? Also es hätte ja auch passieren können, dass man gegen Dortmund 2-0 verliert und sich denkt, okay, Dortmund hat das richtig gut gemacht einfach. Wir kamen da nicht ins Spiel, wir kamen nicht richtig zu Torchancen, aber das war es ja nicht. Und deswegen wäre das wichtig, dass wir weiterhin zeigen, dass wir kicken können. Das haben wir gezeigt, egal ob im Pokal, in der Vorbereitung oder wann auch immer. Aber dass wir es jetzt auch in Punkte ummünzen können.
Genau, und auch wenn es eine Floskel ist, Ilse hat es ja auch die ganze Zeit gesagt, Ilse ist bestimmt jemand, der die negativen Punkte ganz, ganz deutlich anspricht, auch vor seiner Mannschaft. Aber es gibt auch wirklich sehr, sehr viel Positives herauszuheben. Ist einfach leider so, auch wenn man es jetzt nicht hören will nach zwei Niederlagen. Aber es war einfach auch so, dass wir Borussia Dortmund lange Zeit dominiert haben. Und das ist einfach positiv. Und da kannst du auch ganz, ganz viel Positives mitnehmen. Dann zusätzlich, worauf wir uns jetzt auch noch freuen können, abschließend jetzt zur Folge, eben das Derby, das Baden-Württemberg-Derby gegen den VfB. Und dann ist ja auch in der Woche auch schon Europa League. Und zwar gegen Kreta. Da ist ja auch mal wieder so ein Europa-Highlight.
17.09.
Genau, donnerstags. Da freue ich mich auch schon sehr darauf. Ne? Das ist einfach immer sehr intensiv, sowohl als Fan als auch natürlich für die Spieler, weil es halt einfach wahnsinnig oft dann englische Wochen gibt für uns. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil direkt einen Monat drauf hast du dann auch wieder das Spiel gegen Besiktas, dann hast du gegen Lyon. Also es kommt jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Und da brauchst du wirklich jeden Mann, da brauchst du einen Mörstedt, da brauchst du wirklich einen ganz, ganz breiten Kader mit viel Selbstvertrauen. Und auf jeden Fall, das halten wir uns im Kalender fest, da freue ich mich sehr darauf am 17.09. Europa League.
Ganz genau, wir werden das natürlich beobachten, wir werden das auch hier besprechen. Auch wie es dann zum Beispiel im Pokal gegen Kiel läuft, da treffen wir ja Ende Oktober auf die Norddeutschen und Ganz genau. Und was ich jetzt auch noch gelesen habe, vielleicht als letzte Mitteilung für heute, ich habe nicht mehr damit gerechnet, am 9.9. Jonas wird ein Europa League Trikot veröffentlicht von der TSG. Also es wird diese Saison offensichtlich 4 Trikots geben. Da bin ich natürlich auch gespannt, gerade darauf, was jetzt noch farblich passieren wird. Da haben wir schon viel abgedeckt, aber ist auf jeden Fall, denke ich, eine gute Meldung für alle Fans, vor allem wenn man noch kein Trikot sich besorgt hat diese Saison.
Finde ich tatsächlich ungewöhnlich, weil du hättest ja jetzt einfach auch sagen können, dass das dritte Trikot, also das lilane Trikot, dann einfach sozusagen genau. Mehr oder weniger genau. Ausweich- und Europa-League-Trikot ist. Aber warum nicht? Ne? Hast du mehr Auswahl? Vielleicht ist es ja richtig geil. Also das ist, glaube ich, eine Meldung, über die man sich nicht beschweren kann.
So ist es. Liebe Leute, danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Jonas, für dieses Gespräch. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.